Ja, die 10 Gebote nach 2. Mose 20. Ich muss das extra hinschreiben. Es gibt ja nochmal an einer anderen Stelle die 10 Gebote. 5. Mose 5. Wen das interessiert, der kann mal gucken, wird entdecken, das ist schon die kurze Version und ihr werdet euch wundern, wie lang die trotzdem noch ist. In meiner ersten Dienststelle, da bin ich mal mit einem Mann ins Gespräch gekommen, also jemand, der da in der Gemeinde war, über die Frage, woran richtest du eigentlich dein Handeln aus? Also was ist für dich eine Norm? Wie entscheidest du, was du tust so als Christ? Und ja, nach welcher Grundlage entscheidest du dich? Woher beziehst du deine christliche Ethik? Sozusagen könnte man noch tiefer sagen. Und er hat mehrere Ideen gehabt, wie er aus der Bibel sich da was ziehen kann. Und das Erste, was er nannte, sind die 10 Gebote, sagte er. So als Grundlage, das Allererste, was er mir genannt hat. Ich lese die gleich mal vor, die 10 Gebote, so wie sie im Exodusbuch stehen, also 2. Mose 20. Und ihr könnt euch ja mal fragen, dienen die auch wirklich als Richtschnur fürs Handeln? Also fürs tagtägliche Entscheiden, was zu tun ist. Ich lese jetzt einfach mal vor, die sind 17 Verse, obwohl es nur 10 Gebote sind. Ja. Gut, egal, ich lese mal vor. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die schlimmen Taten der Väter heimsucht bis ins 3. und 4. Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was drinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis aussagen gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau, den Knecht, die Magd, das Rind, den Esel oder sonst etwas, was dein Nächster hat, begehren. Jetzt habe ich noch mal diesen Text vorgelesen. Vielleicht kennst du ihn. Aber warst du dir auch noch im Klaren, wie viel über Gott und seine Taten gesprochen wird und wie wenig über einzelne menschliche Taten? Das, was uns zuerst auffällt oder was uns zuerst einfällt, wenn wir fragen, sag doch mal ein paar von den 10 Geboten, die dir so einfallen, dann kommt doch zuerst, du sollst nicht töten, nicht ehebrechen und nicht begehren oder so. Ja? Aber das sind nur im Vergleich der Menge der Worte, nur einzelne bestimmte Taten am Ende einer langen Vorgeschichte Gottes mit den Menschen. Was bringen uns also die 10 Gebote für unser Handeln? Ja, wenn wir das mal sehen, wie da die Gewichtung ist zwischen dem, was Gott sagt und Gott tut und Gott will und was wir nicht tun sollen. Ja. was bringt es für unser Handeln? Also, dass wir nicht töten sollen, das ist, glaube ich, jedem klar. Ich frage mich immer, warum es dafür ein Gebot braucht. Dass Stehlen und das Ehebrechen auch schwierig sind, das muss man auch niemandem extra erklären. Warum dann diese Gebote am Ende und die vielen Verse am Anfang, die so viel über Gott reden? Was ist das eigentlich? Wir kommen zwangsläufig darauf, dass die 10 Gebote, so wie ich sie gerade vorgelesen habe, ein sehr, sehr besonderer Bibeltext sind. Aus mehreren Gründen ist das ein sehr besonderer Bibeltext. Einmal ist es der einzige Text, von dem die Bibel selber sagt, dass dieser Text den Menschen direkt von Gott gegeben ist. Also, dass direkt Gott selbst diesen Text so an die Menschen gibt. Der einzige, von dem die Bibel das so bestimmt sagt. Dieser Text ist von besonderer Bedeutung und das müssen wir beachten. Und noch eine andere Besonderheit hat dieser Text. Wir denken, weil wir in Deutschland mit sehr vielen Regeln leben und das so kennen und überhaupt unser Gesetzesdenken heute, unser modernes, ganz anders ist als das im alten Orient, müssen wir darauf achten, wo die Unterschiede liegen zu unseren Gesetzestexten. Wir denken bei den 10 Geboten sofort an Gesetze, die wir einhalten sollen. Ja? Das sind 10 Regeln und das muss man jetzt machen. Aber da liegen wir falsch bei dieser Deutung. Ich gebe euch mal was anderes an die Hand. Die Gebote sind Weisungen. Sie sind Weisungen, von denen wir erfahren, wie Gott sich unser Miteinander vorstellt, untereinander und das Miteinander von Gott und Mensch. Und die Gebote, die stehen nicht einfach so da als allgemeine Regeln, sondern Gott zeigt mit diesem Schriftstück zuerst einmal, dass er der Retter seines Volkes Israel ist. Er ist der Retter des Volkes. Die 10 Gebote reden also von der Retterbeziehung Gottes zu den Menschen und von der Liebesbeziehung Gottes zu den Menschen und vor allem zu seinem Volk Israel, die das ja erhalten haben. Und das drückt Gott in einer Art Rechtsform aus. Ja, das ist ein Rechtstext. Und das ist jetzt schon ein bisschen seltsam, finde ich. Es ist sehr eigenartig, dass jemand einen Text, der etwas wie den besten Willen und seine Liebe zu den Menschen ausdrückt, in eine Rechtsform packt. Ja, stellt euch vor, ihr schreibt einer geliebten Person einen Liebesbrief und schreibt da rein, was euch an der Person gefällt, was ihr toll findet, was euch begeistert, was ihr euch von der gemeinsamen Zukunft erwartet und dann formuliert ihr 10 Gesetzesparagraphen, damit die geliebte Person genau weiß, woran sie ist. Also es mutet seltsam an. Ja? Aber Gott schafft das mit den 10 Geboten sehr gut. Er beschreibt, was ist. Dass das in dieser Form dem Volk damals so gegeben wurde, das kann aus guten Gründen daran liegen, dass damals Gesetzestexte von Königen in dieser Gegend ähnlich aussahen. Und da war klar, dass diese Könige dieses Gesetz geben, damit sie klar machen, wie es bei ihnen grundsätzlich zu laufen hat im Land oder in der Politik. Und diese Könige standen aber immer über dem Gesetz. Das heißt, diese Gesetze sind grundlegende Richtschnuren gewesen und der König konnte aber immer noch im Einzelfall anders entscheiden. Ja, das ist für uns heute nicht denkbar. Heute geben sich alle ein Gesetz, was über allen steht. Das ist also völlig ein anderes Denken. Aber in dieser Form gibt Gott auch seinem Volk ein Königsgesetz und sagt zugleich, ich stehe drüber. Ich gebe euch das, aber ich bin immer noch größer. Ja, also so gibt Gott in der damaligen Zeit zu seinem Volk diese Gebote. Und Gott macht das ziemlich gut, wie ich finde. Denn er macht es anders, als wir heute Gesetze machen. Wenn wir heute unsere Gesetze machen, dann machen wir das, um unsere Gesellschaft zu ordnen. Wie ich gerade gesagt habe, wir stellen die Gesetze drüber und die haben alles zu regeln, was passiert. Man nennt das ein normatives Recht. Was bedeutet das? Das Gesetz gibt eine Norm vor, die es einzuhalten gilt. Ordnungen, die wir, so, nach denen wir handeln sollen. Aber die 10 Gebote sind kein normatives Gesetz. Man nennt sie ein beschreibendes Recht, deskriptives Recht. Gott beschreibt also, wie er zu den Menschen steht. Er schreibt ihnen nicht einfach vor, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern er beschreibt, wie er sich zu den Menschen verhält und wie sich die Menschen zu Gott verhalten mögen. Und das ist der Ausgangspunkt für alles Weitere. Es geht nicht nur darum, dass wir irgendwas einhalten. Ich möchte die 10 Gebote, jetzt nachdem ihr diese Information bekommen habt von mir, nochmal anders formulieren in meinen Worten und etwas kürzer. Gott sagt, ich bin der Mächtige, der dich, Israel, aus der Todesgefahr immer wieder herausreißt. Das hast du in Ägypten gesehen. Lass doch den Quatsch mit den anderen Göttern und halte dich an mich, denn allein ich bin der Lebendige, der rettet. Nimm meinen Namen ernst. Ich heiße Jahwe. Das heißt, ich bin für dich da. Missbrauch das nicht. Dazu gehört auch, dass du und alle um dich einmal in der Woche ausruhen sollen. Da gebe ich euch nämlich neue Kraft für euer Leben. Und kümmere dich um deine alten Eltern. Denk daran, du willst auch alt werden. Und wenn du mir vertraust, dann wirst du nicht morden. Wenn du mir vertraust, dann wirst du keine anderen und eigenen Familien zerstören. Wenn du alles von mir erwartest, dann musst du dir nichts Fremdes aneignen. Vor Gericht kannst du dann freimütig die Wahrheit sagen. Und schau doch nicht darauf, was der andere hat. Dort ist das Gras auch nicht grüner. Ich finde, das klingt schon eher wie ein Liebesbrief. Das klingt schon eher wie etwas, was uns der Allmächtige anvertraut, womit er uns gewinnen will, was er uns an die Hand gibt, um grundsätzlich zu sehen, dass er der ist, der für uns da ist. Gott will, dass die Beziehungen in dieser Welt das Leben fördern, anstatt es zu behindern. Und das sagt Gott als einer, der befreit, der befreien will. Und daher sind die 10 Gebote für mich auch keine Drohung, sondern sie sind Weisungen. Gott ist nicht nur der, der befreit, sondern zu dem Befreiungswillen gehört auch immer die Kehrseite. Wo Gott sagt, ich will euch Leben ermöglichen, ich bin doch der, der euch befreit hat, aber ermordet euch doch bitte nicht gegenseitig, ja, dann ist das die Kehrseite des Guten, was Gott geben will. Und deswegen ist er auch der, der zugleich immer diejenigen warnt, die sich gegen seinen Befreiungswillen stellen. Genau da, ne? Bete diese Götzen nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Ja? Das ist ihm auch nicht egal, so, wenn die Dinge schief gehen. Der die schlimmen Taten der Väter heimsucht bis ins 3. und 4. Glied. Ich will jetzt nicht über Vererbung von Taten oder Strafe oder so reden. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber tausendfach ist Gott barmherzig denen gegenüber, die seine Gebote halten. Also fangt jetzt nicht an, irgendwie mit Mathematik zu rechnen, 4 gegen 1000 oder so, sondern beachtet das Gewicht, was da drin liegt. Ja? Gott gibt tausendfachen Segen, das ist sein Wunsch für seine Menschen. Aber er muss auch da eingreifen, wo Menschen sich gegen den guten Willen Gottes richten. Da wird er auch seine Wege finden. Aber grundsätzlich geht es hier um das Gelingen von Leben. Wir sind damit bei der tieferen Bedeutung angekommen, was die 10 Gebote uns geben wollen, uns sagen wollen. Was heißt es für uns? Was haben wir von diesen Geboten? Was haben wir Neues? Was kriegen wir Neues mit? Was heißt es für uns? Bringen diese Gebote uns wenigstens Gott näher? Oder was machen wir damit? Eine mögliche Antwort finden wir an einer anderen Stelle in der Bibel. Es gibt eine Begegnung zwischen Jesus und einem reichen Mann, der an Gott glaubt. Also Jesus trifft mal jemanden, der schon Gott vertraut. Ja? Und diese Begegnung läuft kurz und knapp folgendermaßen ab. Ein Mann wirft sich vor Jesus nieder und fragt ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Du kennst aber schon die 10 Gebote, oder? Fragt Jesus. Ja, ja, natürlich. Also die halte ich ein, seit ich ein kleiner Junge bin, sagt dieser Mann. Und Jesus schaut ihn voller Liebe an und sagt zu ihm: Verkauf dein Reichtum, gib den Erlös den Armen und dann hast du einen Schatz im Himmel. Der Mann ist betroffen, weil er weiß, er kriegt das nicht hin. Und Jesus sagt darauf: Ja, es ist schon schwer, dass jemand, der viel hat, ins Himmelreich kommt. Eher passt ein Kamel durch ein Nadelöhr, ich übersetze mal, eher passt ein dickes Seil durch ein Nadelöhr. Aber dann kann ja überhaupt keiner ins Himmelreich kommen, wenn das so ist, sagen die Jünger und sind genauso bestürzt wie dieser Mann. Und Jesus antwortet: Ja, wisst ihr was? Bei Gott ist immer noch mehr möglich, als ihr denkt. Tja, wie ist diese seltsame Begegnung zu verstehen? Dieser eine Mann, der kommt zu Jesus, den er bewundert, dem er folgt, innerlich, im Glauben auch. Und dieser Mann, der hofft, dass er mit dem Einhalten der 10 Gebote alles erreicht hat. Er wollte sich die Nähe Gottes so sichern. Aber Jesus bleibt nicht bei dieser Einschätzung stehen. Dieses beschreibende Gebot muss weiter in die Tiefe gehen. Diese 10 Gebote müssen tiefer reichen. Und er geht weiter in die Tiefe, entlang an dem Willen Gottes für seine Menschen. Er denkt zurück. Gott sagt: Ich rette dich, hänge dich an mich. Dann wirst du nicht gegen mich arbeiten, du wirst frei sein von Angst und Sorge und ich werde euer Leben erhalten. Das ist die Aussage in diesen 10 Geboten. Und das, genau das, ist übrigens in meiner Vorstellung nach ein Leben im Himmelreich. Ein von Gott getragenes Leben. Gott sagt: Ich rette dich, häng dich an mich. Dann wirst du nicht gegen mich arbeiten, das brauchst du nicht, sondern du wirst frei sein von der Angst, dich selber erhalten zu müssen. Du brauchst dann nicht stehlen, dir einen anderen Partner suchen. Du musst dann auch niemanden töten um deines Vorteils willen. Ich werde doch euer Leben erhalten. Du sollst ausruhen dürfen. Das ist Himmelreich, das schon heute beginnt. Ja, Gott wird mich auch nach meinem Tod noch tragen, wenn ihr jetzt gedacht habt, das Himmelreich ist nur nach eurem Tod. Wir kommen nicht ins Himmelreich erst nach unserem Tod. Wenn Gott etwa eine Abrechnung vorlegt mit Plus und Minus, ob wir auch genügend Reichtum an die Armen gegeben haben, und er macht einen Strich und sagt: Ja, hast genug abgegeben, du kannst in den Himmel kommen. Nein, bitte nicht, legt diese Schwarz-Weiß-Rechnerei getrost ab. Jesus redet davon, dass das Himmelreich mit ihm nahe herbeigekommen ist. Hängt euch an ihn und vertraut ihm, dann seid ihr dabei. Dann seid ihr in dem Bereich Gottes, von dem er sagt: Ich segne euch. Am Himmelreich, da hast du schon heute teil. Wenn du bereit bist, alles von Gott zu erwarten, dann kannst du alles loslassen, was du dir als Sicherheit in dieser Welt zugelegt hast. Innerlich loslassen, frei werden, leer werden und die Hände öffnen für das, was Gott dir zu geben hat. Aber genau das kann sich dieser reiche Mann, der alle 10 Gebote einhält, nicht vorstellen. Es geht für ihn zu weit, alles aufzugeben. Es geht für ihn zu weit, tiefer zu gehen, als über diese ersten 10 Gebote hinaus. Dabei wäre das sein letzter notwendiger Schritt, die Dinge aufzugeben, die ihn in dieser Welt halten. Dieser letzte Schritt, das wäre, sein ganzes Vertrauen in Gott zu setzen und ihm in der Welt mit seinen Gaben, die er hat, zu dienen. In seinem Fall sein Geld einzusetzen, um anderen Menschen zu helfen, um es einfach zu sagen. Das halte ich für eine der möglichen tieferen Auslegungen der 10 Gebote, die Jesus hier diesen Mann gibt, seinen Jüngern gibt und uns auch gibt. Für uns geht es nicht um die plumpe Einhaltung von Regeln, wenn es um den Glauben geht. Um in das Himmelreich zu kommen und daran teilzuhaben, musst du dich Gott hingeben. Und das ist was Gutes, wenn du das kannst und wenn du das tust und wenn du es von Herzen versuchst. Denn auf dich wartet dann der Retter, der dich von falschen Sicherheiten befreit. Ja, und das scheint schwer zu sein. Sogar Jesus sagt, ja, ja, es ist schwer. Auch die Jünger sind bestürzt. Oh Mann, dann kann ja keiner zu Gott kommen. Aber Jesus sieht auch das nochmal ein bisschen anders. Er sagt, ja, es ist ein großer Schritt, sein ganzes Vertrauen und sein Leben auf Gott zu setzen. Aber unmöglich ist das nicht. Und versucht dir auszumalen, was dieser mächtige Retter dann für dich sein kann und wer er für dich ist. Gott kann immer noch unsere Herzen verändern, dass wir immer mehr oder auch ganz neu lernen, ihm zu vertrauen. Und ich wünsche dir, dass Gott dich auch heute ganz tief nochmal erreicht. Amen.